Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Ewige Lücke, wer in Potsdam über den Synagogenneubau streitet. Unerträgliche Bilder, wie Seelsorger helfen, wenn Kriminalbeamte in Fällen von sexueller Gewalt gegen Kinder ermitteln. Und religiöse Ratschläge, warum Frankreichs Präsident Macron mit Kirchen und Glaubensgemeinschaften über Corona spricht. Das sind unsere Themen bis 10 Uhr und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der Schlossstraße Nummer 1 in Potsdam soll eine neue Synagoge gebaut werden. Das ist eigentlich seit Jahren beschlossene Sache. Das Land Brandenburg hat dafür 8 Millionen Euro bereitgestellt. Der Bau wäre ein wichtiges Symbol für das jüdische Leben in Deutschland, denn die historische Synagoge in Potsdam war am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. In diesem Jahr sollte der Grundstein für die neue Synagoge gelegt werden. Ob das noch klappt, steht aber in den Sternen, denn die jüdischen Gemeinden, die die Synagoge gemeinsam nutzen wollen, sind seit Jahren zerstritten. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter hat die ganze Geschichte.
Schauen Sie sich das mal an. Ist das eine Synagoge ohne Fenster?
Ud Joffe, der Vorsitzende der Potsdamer Synagogengemeinde, steht etwas gebückt vor einem riesigen Computerbildschirm und zeigt den streng kubischen Synagogenvorentwurf. Die glatte Fassade soll aus hellen Glindower Ziegeln gebaut werden.
Zweckgebäude der brutalen Architektur, schmucklos.
Ein Entwurf des Berliner Architekten Joost Haberland. Der Vorschlag ähnle eher einer Judensozialamtsbehörde als einer Synagoge, sagt Joffe. Der Bau sei einfach nicht sakral genug.
Grundsätzlich hat der Architekt nicht einmal die technischen Vorgaben der Gemeinden vollumfänglich umgesetzt. Die Mitglieder haben sich für eine breite und offene Eingangssituation entschieden. Der Architekt hat es wiederum auf eine schmale Sicherheitsschleuse. Das beeinträchtigt total den ganzen Charakter dieses Hauses. Dann gehen wir in die Synagoge. Die Mitglieder haben sich für große Fenster entschieden. Der Architekt hat diese Fenster wieder halbiert.
Dem widerspricht Architekt Joost Haberland in einem Telefonat gegenüber dem Deutschlandfunk. Man habe alle Vorgaben und Wünsche der jüdischen Gemeinden weitestgehend erfüllt. In der Potsdamer Staatskanzlei heißt es hinter vorgehaltener Hand, man könne nicht einfach an den Entwürfen des Architekten rumkritzeln und mir nichts, dir nichts Änderungen verlangen. Man habe sich an urheberrechtliche Verpflichtungen zu halten. Ud Joffe widerspricht. Es könne nicht sein, dass am Ende der Architekt und die Brandenburger Baubehörde den Juden vorschreiben würde, wie die Synagoge auszusehen habe, in der sie mal Schabbat feiern wollen.
Ein Grundproblem ist, dass die Bauherrschaft der zu bauenden Synagoge nicht bei den jüdischen Gemeinden liegt. Und das ist ein Präzedenzfall in der Bundesrepublik Deutschland, der immer mal wieder zu unlösbaren Momente uns bringt.
2010 hat sich die Potsdamer Synagogengemeinde gegründet, eine Abspaltung der jüdischen Gemeinde in der Landeshauptstadt. Auslöser war der Streit um die Gestaltung des Synagogenneubaus.
Die Synagogengemeinde Potsdam ist, ich sage mal, die größte aktive Gemeinde mit großem Anteil von Familien und Kindern. Wir haben 210 Mitglieder, Tendenz steigend.
Wenn sich die mittlerweile 5 verschiedenen jüdischen Gemeinden in Potsdam im Streit um die Synagoge nicht einigen können, dann müsse das Land Alternativen andenken, sagt Joffe. Sein Vorschlag, das im Landeshaushalt eingestellte Geld für den Synagogenbau aufteilen und mehrere Synagogen bauen.
Soll anerkannt werden, dass in Potsdam mehrere jüdische Gemeinden gibt, so wie es vielen, vielen christlichen Gemeinden gibt, die jeder ihre Gotteshaus haben, und dass die beiden jüdischen Gemeinden doch nicht miteinander ihr Leben und ihr religiöses Leben feiern wollen, dann wird die Landesregierung eine andere, vielleicht dezentrale Lösung finden müssen, welche auch absolut in Ordnung ist.
Ud Joffe kommt aus Ramat Gan bei Tel Aviv, hat in Jerusalem und Berlin Musik studiert, beim berühmten Dirigenten Daniel Barenboim hospitiert. Seit 1997 lebt Joffe in Potsdam, ist der künstlerische Leiter des Neuen Kammerorchesters Potsdam. Neben der Musik ist ihm die Synagoge in Potsdam ein besonderes Anliegen. Der Streit darum schwelt nun schon seit 10 Jahren. Ein Blick zurück. 2005 hat das Land Brandenburg einen Staatsvertrag mit den jüdischen Gemeinden unterschrieben. Darin enthalten ist der Bau einer Synagoge in Potsdam, inklusive der kompletten Kostenübernahme durch das Land. Derzeit ist von 8 Millionen Euro die Rede plus Betriebskosten. Ein Architektenwettbewerb wurde anschließend ausgeschrieben, 2010 der Siegerentwurf vorgestellt. Doch dann gab es sofort Streit, in dessen Folge es bis 2018 ein Moratorium gab. Das Ziel war es, die Konflikte aus dem Weg zu räumen, was nach 10 Verhandlungen letztlich auch funktionierte. Im April diesen Jahres schien die Lösung nah, trotz aller Differenzen zwischen den jüdischen Gemeinden.
Die beiden Gemeinden haben diesem Entwurf zugestimmt,
sagt Jewgeni Kutikow, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Er war glücklich, weil man bereits die Synagoge vor dem geistigen Auge sah, so Kutikow. Die etwa 400 Mitglieder seiner Gemeinde kommen fast alle aus der Ex-Sowjetunion, sind hochbetagt und haben auch schon gejubelt. Dann kam die Ernüchterung, weil die Synagogengemeinde und Joffe die Zustimmung zum Vorentwurf zurückgezogen habe. Das sei unverantwortlich, das gehe einfach nicht, sagt der aus Gomel in Weißrussland stammende Kutikow.
In unserer Gemeinde sehen wir überhaupt keinen Grund, dass irgendwas neu beginnen, neu zu machen und so weiter. Wir sind mit dem, was bis jetzt geleistet wird, zufrieden. Wir unterstützen auch den Vorentwurf vom Architekt Haberland. Wir finden ihn sehr schön. Unserer Meinung nach, man muss überhaupt nichts ändern, sondern schnellstmöglich bauen.
Viele der betagten Gemeindemitglieder würden sich nach nichts mehr sehnen als einer Synagoge in Potsdam, und zwar so schnell wie möglich. Doch das passiert nun vorerst nicht. Jewgeni Kutikow und die jüdische Gemeinde in Potsdam sind enttäuscht. Sie haben sich nun wegen der Differenzen mit der Synagogengemeinde von dem Vorhaben verabschiedet. Weil man aber nur eine einzige Synagoge für alle Potsdamer Jüdinnen und Juden bauen werde, hat sich nun auch das Land Brandenburg von dem Vorhaben zurückgezogen. Vorerst, wie es heißt. Offen will derzeit keiner darüber sprechen, weder die SPD-Kulturministerin Manja Schüle noch ihr Staatssekretär Tobias Dünow. Klar ist nur, der Bau einer Synagoge in Potsdam ist durch den Streit in der jüdischen Community in weite Ferne gerückt. Außerhalb Brandenburgs sorgt der Streit für Unverständnis, auch bei Mendelssohn-Nachfahre Julius H. Schöps. Ihn erinnere der Streit an die 2000er Jahre, erzählt er, als die Moses-Mendelssohn-Stiftung die Synagoge in Potsdam bauen wollte, wofür man beim Land Brandenburg allerdings keine Mehrheit fand. Schöps versteht es bis heute nicht. Der Bau würde längst stehen. Schöps wendet den Blick nach vorn.
Mein Vorschlag ist seit Jahren, eine Stiftung zu gründen. Diese Stiftung könnte dann der Bauherr sein.
Das sei der einzig praktikable Weg, denn mit dem Land als Bauherrn und den zerstrittenen Potsdamer Gemeinden gehe es ja nicht, sagt Julius H. Schöps. Im Vorstand sollten daher sitzen
der Zentralrat der Juden, der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Brandenburg und die Gemeinde Potsdam.
Also die Stadt Potsdam.
Die Stadt Potsdam.
Um das Projekt einer Synagoge in Potsdam zu retten, laufen hinter den Kulissen derzeit die Drähte heiß. Es heißt, man suche nach einem neuen Bauherrenmodell. Derzeit kursieren dazu verschiedene Pläne. Der Zentralrat der Juden hat bereits abgewinkt, ebenso die Moses-Mendelssohn-Stiftung. Im Gespräch sind jetzt neben dem Landesverband der jüdischen Gemeinden, dem Abraham-Geiger-Kolleg, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das zentrale jüdische Hilfswerk. Ob es dazu kommt? Derzeit ist das völlig ungewiss.
Aber warten wir ab.
Der Streit um den Synagogenneubau in Potsdam ist wieder aufgeflammt, Christoph Richter berichtete. Selbst die erfahrensten Kriminalbeamten sind an die Grenzen des menschlich Erträglichen gestoßen und weit darüber hinaus. Das hatte Münsters Polizeipräsident Rainer Furt kürzlich gesagt, als seine Mitarbeiter einen Fall schwerer sexueller Gewalt gegen Kinder aufgedeckt hatten. In einer Gartenlaube in Münster sollen mehrere Männer kleine Jungen immer wieder vergewaltigt haben. Ihre Taten sollen sie gefilmt und fotografiert und über das Internet verbreitet haben. Die Arbeit der Ermittler bestand und besteht vor allem darin, diese Bilder und Filme anzuschauen, um Täter zu identifizieren und Opfer zu retten. Doch wie hält man das aus, Vergewaltigungen und schlimmste Misshandlungen an Kindern anzusehen? Manche Beamte suchen die Hilfe von Seelsorgern. Und einen von ihnen hat Irene Denzer-Vanotti getroffen.
Das ist ja das Verheerende. Viele Polizisten sagen, die Auswertung machen, die schlimmsten Videos sind natürlich schon diese Gewaltgeschichten, aber noch auf eine andere Weise am schlimmsten sind die Videos, wo die Kinder lächelnd in die Kamera gucken und missbraucht werden dabei, weil die so verdreht sind von ihren Emotionen, dass sie das als normal empfinden und alles dafür tun, dass der Papa oder der Onkel oder der Freund, den sie lieben, der sie natürlich auch verwöhnt, und denen wollen sie einen Gefallen tun. Und das ist mit das Härteste, was man überhaupt empfinden kann.
Dietrich Breth-Dehnen ist evangelischer Pfarrer. Er ist Polizeiseelsorger. Die Kirche bezahlt ihn, aber er arbeitet nahezu täglich im Landeskriminalamt. Wie alle 8 Polizeiseelsorgerinnen und Seelsorger der Rheinischen Landeskirche ist er darin ausgebildet, traumatisierte Menschen zu begleiten. Seit einigen Jahren ist es die vorrangige Aufgabe des schmalen, sportlichen Mannes um die 60, Menschen zu unterstützen, die täglich Bilder von sexueller Misshandlung von Kindern und dem Handel von pornografischem Material mit Kindern anschauen müssen. Intensiv, genau, auf Einzelheiten achtend, die als Beweise dienen können. Die NRW-Landesregierung hat es im vergangenen Jahr zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht, diese Verbrechen zu verfolgen. Und daran wirken die Beamtinnen und Beamten, die diese Bilder anschauen, mit. Wie sie das aushalten?
Das ist genau diese Grenzwanderung, auf die sich die Menschen begeben und auf der ich sie begleite.
Der Pfarrer arbeitet in einem Team mit Psychologinnen oder Supervisoren. Die Ermittler sind verpflichtet, eine seelsorgerliche oder psychologische Begleitung in Anspruch zu nehmen. An 4 Sitzungen im Jahr müssen sie teilnehmen. Darüber hinaus können sie um Hilfe bitten, wenn es notwendig erscheint. Denn es geht zunächst darum, die Gefahr dieser Bilder für die Seele, für die psychische Gesundheit überhaupt wahrzunehmen. Darauf aufmerksam zu werden und über die Gefahren reden zu können, ist dazu der erste Schritt, den Dietrich Breth-Dehnen und andere Fachleute in Seminaren einüben.
Das ist in der Seelsorge immer so, dass sie erstmal einen geschützten Raum haben, wo sie das Vertrauen erfahren, ich darf hier was sagen, ohne dass mir das zum Vorwurf gemacht wird oder dass ich mich dafür schämen muss oder dass es mir unangenehm wird, sondern ich darf erstmal erzählen. Und dann kann man herausfinden oder dann versuche ich herauszufinden, an welchem Punkt bist du, was hat dich da besonders auf einmal angerührt. Ist es gut, jetzt mal eine Pause zu machen, dass du rausgenommen wirst aus der Arbeit?
Dabei helfe es vor allem, eine klare Haltung zu der Bedeutung der Arbeit zu gewinnen.
Doch sie können das, weil sie den Sinn in ihrer Aufgabe erkennen einmal. Das ist ganz wichtig. Auch die Polizisten oder die Mitarbeitenden dort machen das, weil sie da einen tiefen Sinn drin erkennen, nämlich Kinder zu retten und Täter zu stellen. Das bringt unglaublich viel an Widerstandskraft.
Diese Widerstandskraft könnten und müssten sie in Gesprächen aber immer wieder trainieren. Vor allem schulen Polizeiseelsorger und die anderen Begleiter die Polizistinnen und Polizisten darin, ihre Aufmerksamkeit schon auf kleine Veränderungen in ihrer eigenen Lebenshaltung oder ihres Wohlbefindens zu legen. Sie sollen bereits erste Anzeichen erkennen, in denen sich die Gewalt der Bilder zu tief in ihr eigenes Leben gedrängt hat. Es geht darum,
dass das nicht meine sozialen Kontakte belastet, dass das nicht mein innerstes Familienleben belastet. Ob das nun der Umgang mit den Kindern ist, der weiter herzlich, nah, körperlich auch sein muss, oder auch die eigene Sexualität, dass man nicht anfängt, auf einmal mit Bildern im Kopf zu leben, die einem das unmöglich machen, eine lustvolle Sexualität auch zu leben.
Der Polizeiseelsorger tritt dabei nicht vor allem als Theologe auf. Der erste Satz seiner Gesprächspartnerinnen sei oft:
Eigentlich habe ich mit Kirche ja gar nichts zu tun.
Dietrich Bredenen sieht sich neben seinen psychologischen Kenntnissen vielmehr dank seiner Erfahrung dazu in der Lage, mit seinen Gesprächspartnern zu klären, was ihre eigenen Stärken sind und aus welchen Quellen sie ihre Kraft schöpfen. Für viele rührt die aus dem Wissen, dass sie ihre Arbeit zum Schutz der Opfer tun. Als Christ, aber auch als Mensch mit seiner Erfahrung trägt Dietrich Bredenen eine Gewissheit.
Ich weiß eben, dass diese Gewalt und diese Gewalttätigkeit, der wir da auch in extremem Maße begegnen, dass das einfach nicht das letzte Wort ist. So. Und dass auch die Kinder, die so massiv von Gewalt betroffen sind, dass auch die nicht verloren sind. Das ist, denke ich, so ein Hoffnungsschimmer, den auch viele Polizisten dann haben, wenn sie wissen, sie haben es geschafft, dass da ein Kind aus dieser Gewaltmaschine herausgeholt wurde. Dass sie natürlich eine ganz große Hoffnung haben, dass das Kind auch wieder leben kann und im umfassenden Sinne auch sein Leben selber gestalten kann.
Seelsorge für Kriminalbeamte. Irene Denzer-Vanotti berichtete. Frankreich gehört zu den Ländern in Europa, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen sind. In diesen Tagen kehrt das Land vorsichtig zum normalen Leben zurück. Doch werde alles anders sein als vor dem Ausbruch der Krankheit, hatte Präsident Macron schon im März vorhergesagt. Um nun den richtigen Weg aus der Krise zu finden, die selbstredend auch eine wirtschaftliche Krise ist, konsultiert Macron seit Wochen Experten. Auch die Vertreter der wichtigsten religiösen Gemeinschaften hat er um ihre Gedanken und Ideen gebeten, was bemerkenswert ist in einem laizistischen Land, das es mit der Trennung von Kirche und Staat sehr ernst nimmt. Die ersten Kirchen- und Religionsgemeinschaften haben nun ihre Ratschläge an den Präsidenten formuliert. Aus Paris meldet sich Susanne Krause.
Eigentlich wollten die Verantwortlichen der protestantischen Gemeinden Frankreichs bei ihrer Videokonferenz konkrete Vorschläge für den Tag danach ausarbeiten. Doch viele Teilnehmer stünden noch zu sehr unter dem Schock der Pandemiekrise, verrät ein Komiteemitglied, dass mancher Protestant, ob Pfarrer oder Gläubige, sich in letzter Zeit sehr allein gefühlt habe, sei eine erste Lehre, sagt François Claveroli, Präsident des Verbands der Protestanten Frankreichs.
Et le deuxième enseignement positif a été de dire, nous ne pouvons pas rester.
Die zweite Lehre ist positiv. Wir haben alle begriffen, dass wir nicht tatenlos bleiben können. Im Gegenteil, rasch sind viele Protestanten im Pfarreien und Vereinen tätig geworden, um den Schwächsten zu helfen. Armen, Migranten, Obdachlosen.
Der verstärkte Einsatz sei jetzt notwendiger denn je. Denn die Corona-Krise facht die soziale Ungleichheit überall rasant an. Sogar in den skandinavischen Ländern, wo dies bislang kein Thema war, sagt Claveroli. Um zumindest in Frankreich politisch gegenzusteuern, hat der protestantische Verbandschef Ende April ein Plädoyer an Staatsoberhaupt Macron veröffentlicht.
Wir wollen eine Gesellschaft, die demokratischer, ökologischer und solidarischer ist. Diese Adjektive entstammen der Arbeit unseres Komitees Klima und soziale Gerechtigkeit. Wir hoffen sehr, dass unser Plädoyer bei Macron auf offene Ohren stößt. Denn zu meinem großen Bedauern scheint die Regierung beim Konjunkturprogramm eher darauf zu setzen, Großkonzerne zu unterstützen, die kaum als sehr umweltfreundlich gelten.
Hier gehe es um die wahre gesellschaftliche Herausforderung für die Nach-Covid-19-Zeit.
Deshalb werden die französischen Protestanten sich in den kommenden Monaten und Jahren verstärkt dafür einsetzen, mehr denn je Werte wie Solidarität, Demokratie und Ökologie hochzuhalten.
Im Sommer will der Verband der Protestanten Frankreichs Macron konkrete Ideen für den Tag danach vorlegen. Der diesbezüglichen Bitte des Staatspräsidenten ist die katholische Seite schon nachgekommen. Anfang Juni verfasste der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz in Frankreich, Éric de Moulin-Beaufort, einen 60-Seiten-Brief, der auch als Broschüre erschien, mit einem Bibelzitat als Titel »Frühe, sehe deinen Samen«. Der Erzbischof nennt vier wesentliche Begriffe: Erinnerung, Körper, Freiheit sowie Gastlichkeit. Man müsse dafür sorgen, so der katholische Geistliche, dass die Lehren aus der Corona-Krise im Gedächtnis bleiben, damit nun nicht erneut jene vergessen würden, die während der Pandemie an vorderster Front arbeiteten. Ebenso solle der Staat investieren, um menschenwürdige Wohnverhältnisse für die gesamte Bevölkerung zu schaffen. Zudem plädiert Moulin Beaufort dafür, den Sonntag, Tag des Herrn, wieder generell zum Ruhetag zu machen. Im katholischen Privatradio RCF erklärte der Erzbischof:
Ich habe einen konkreten Vorschlag, der vielleicht etwas utopisch anmutet. Wir sollten mindestens einen Sonntag pro Monat das Haus nicht verlassen, als symbolische Aktion. Dies setzt jedoch voraus, dass vor allem in den Städten der öffentliche Raum so umgestaltet wird, dass eine solche Maßnahme für jedermann erträglich wäre. Die Gesellschaft sollte den öffentlichen Raum so überdenken, dass neue Ausgangssperren für alle gut lebbar wären.
Im Kapitel Körper geht es um den Korpus, den des Einzelnen ebenso wie den gesellschaftlichen. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass, wie es bei der Corona-Pandemie der Fall war, Kirchenvertreter nicht zu Patienten vorgelassen werden. Beim Stichwort Freiheit kritisiert der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz die Regierung. Ihr Verbot öffentlicher religiöser Zeremonien in der Pandemie-Hochphase habe gegen das verbriefte Recht auf freie Religionsausübung verstoßen. Und mit den strikten Sicherheitsauflagen habe sie Bürgern gewissermaßen auch deren Mündigkeit abgesprochen. Mangel an Mündigkeit könne den Muslimen in Frankreich nicht unterstellt werden, meint Mohamed Moussaoui, Präsident des Conseil français du culte musulman, CFCM abgekürzt, des 2003 vom damaligen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy einberufenen französischen Rats für den muslimischen Kult.
Die Kultusverantwortlichen haben schon beim Ausbruch der Pandemie eine sehr mutige Entscheidung getroffen. Wir vom CFCM haben einige Tage bevor die Regierung die Ausgangssperre verhängte, alle Moscheen gebeten, dicht zu machen. Kürzlich haben wir geraten, die Moscheen vorerst geschlossen zu lassen. Viele sind noch dicht, um angesichts der sanitären Lage Gläubige keinen Risiken auszusetzen.
Die strikten Sicherheitsbestimmungen während der Corona-Hochphase haben die französischen Muslime teils härter getroffen als andere Bevölkerungsgruppen. Viele gehen schlecht bezahlten Jobs nach, im Krankenhaus, im Supermarkt, bei der Müllabfuhr und standen somit während der Krise an vorderster Front. Viele leben in Brennpunktvierteln.
Es dürfte das erste Mal sein, dass unser Land im Rahmen der Corona-Krise gesehen hat, wie viel Solidarität es in diesen Vierteln doch gibt, mehr als andernorts. Die junge Generation hat sehr schnell mit Essensverteilung begonnen, an alle Familien, ungeachtet derer Religion. In diesem Jahr waren zum Ramadan alle Moscheen dicht. Viele haben dennoch tausende Mahlzeiten verteilt. Das bot Gelegenheit, dem Geist des Ramadan, der Solidarität, konkret Ausdruck zu geben.
Derzeit feilt der CFCM noch an konkreten Vorschlägen für den Tag danach. Doch der Begriff Solidarität wird dabei ganz oben stehen, so Moussaoui. Genau wie der Wunsch nach einer Klimapolitik mit langfristiger politischer Vision. Die Pandemiekrise habe in Frankreich das öffentliche Bewusstsein dafür geschärft, dass die Religionen dort noch weit mehr eine gesellschaftliche Rolle spielen, als viele bislang dachten, meint der muslimische Aktivist. Darin ist er sich mit den Vertretern der anderen Religionsgemeinschaften einig. Einigkeit herrscht auch bei einer weiteren Feststellung. Die Ausgangssperre schlägt für sie alle mit hohen Einnahmeverlusten zu Buche. Ihre finanziellen Mittel stammen allein von Zuwendungen der Gläubigen. Und das Gesetz zur strikten Trennung zwischen Kirche und Staat, mit dem 1905 das Laizitätsprinzip eingeführt wurde, verbietet jegliche staatliche Subvention an religiöse Gemeinschaften. Ein Prinzip, das Mohamed Moussaoui nun in Anbetracht all des Einsatzes während der Covid-19-Krise zu hinterfragen wagt.
Wir denken, dass in Krisenlagen wie dieser diese Nichtfinanzierungsvorgabe des Staats relativiert werden müsste.
Ein Vorschlag, der im laizistischen Frankreich für Wirbel sorgen dürfte.
Frankreichs Religionsgemeinschaften und ihr Blick auf die Corona-Krise, Susanne Krause berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten übernehmen hier im Deutschlandfunk die Kollegen der Sprechstunde. Dort geht es heute unter anderem um die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.